Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der ersten Faraway-Episode im November. 2. November 2023. Gestern war Feiertag, zwar nicht in Kanada, aber für mich zumindest größtenteils. Ich habe ja, ein paar Kleinigkeiten gemacht, aber im Wesentlichen habe ich den baden-württembergischen Gesetzen entsprochen und mir ja, einen freien Tag gegönnt. Ist auch eine eher, ja, anstrengende Woche bisher, mal wieder. Also ist viel los zumindest, anstrengend vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sehr beschäftigt. Dazu kamen ja die ganzen morgendlichen Fußballspiele, also so zweite Pokalrunde und jetzt morgen spielt der FC St. Pauli nochmal gegen in Elversberg im Saarland. Und damit ist die Zeit ganz gut gefüllt auf jeden Fall. Also da bleibt nicht so viel Raum für andere Dinge übrig. Ich habe jetzt auch tatsächlich bis gerade eben, also ich war jetzt gerade noch einkaufen, aber bis gerade eben habe ich zu tun gehabt, bis ich dann mal dazu gekommen bin, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hatte zwischendurch schon Sorge, mich wieder auf morgen verlegen zu müssen, auf den Freitag. Aber naja, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Das heißt, jetzt kriegen wir das schon irgendwie unter. Und ich kann so ein bisschen dazu was erzählen, was denn in der letzten Woche passiert ist, was denn gerade die Welt bewegt, zumindest um mich rum, und was sonst noch mir interessant oder absurd oder relevant genug erscheint, um in diesem Format besprochen zu werden. Ja, ich hoffe, mir fallen genug Sachen ein, um ein paar Minuten zu füllen. Das ist ja immer so eine Sache. Also, nee, es ist erstaunlich selten eine Sache. Es klappt dann doch immer irgendwie. Aber die Panik, die Angst vor dem weißen Blatt, die nimmt natürlich mit jeder Folge zu. Man hat ja immer weniger zu erzählen, denkt man sich dann. Also die Geschichten, die man erzählen kann, die sind ja wahrscheinlich in irgendeiner Rechnung auch endlich. Irgendwann hört es wahrscheinlich auf. Irgendwann erlebt man nicht mehr genug Neues, um die Zeit noch zu füllen damit. Aber jetzt gerade geht es wahrscheinlich noch irgendwie. Zumindest hoffe ich das ganz stark. Also gucken wir mal, ob ich damit dann auch recht habe. Wir beginnen natürlich mit der Schlagzeile der Woche, denn die muss ich mir wenigstens nicht selber ausdenken, die muss ich nur finden. Ich habe mir bisher zumindest, glaube ich, noch keine Schlagzeile der Woche ausgedacht. Vielleicht kommt das noch, vielleicht ist das noch ein Teil des neuen Konzepts. Wir sind ja in einer postfaktischen Zeit, aber aktuell denke ich noch, dass die Schlagzeile der Woche den Vorteil bietet, sich bereits Ereignis zu haben. Sprich, eigentlich muss ich ja nur ablesen. Möglichst korrekt ablesen, aber nur ablesen. Wir sind bei CBC, also der Canadian Broadcasting Company, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk dieses Landes. Und ich hatte eigentlich keine Wahl. Also ich habe eine Schlagzeile von gestern genommen, dem 1. November 2023, 10:45 Uhr vormittags, pazifischer Zeit. Wir haben ja gerade immer noch Sommerzeit. Wir sind ein bisschen später dran mit der Zeitumstellung. Das heißt, wir sind auch gerade nur 8 Stunden von Deutschland weg, nicht wie üblich 9 Stunden. Das bitte ich bei der zeitlichen Einordnung dieser Schlagzeile zu beachten, dass sie eine Stunde später aufgeschrieben worden ist, als man das denken würde. Oder früher? Nee, später. Nee, früher. Ich glaube, es ist früher. Es ist früher. Das muss jemand anders ausrechnen. Das kann ich nicht. Jedenfalls, die Schlagzeile, die lautet: Trudeau appoints former BC Premier John Horgan as Canada's Ambassador to Germany. Es geht also darum, dass der ehemalige Premierminister von British Columbia als neuer Botschafter Kanadas in Deutschland benannt wurde vom Premierminister Justin Trudeau. Und das ist natürlich eine Nachricht. Also, das ist vor allem eine Nachricht, die sich sowohl auf British Columbia bezieht, als auch auf Deutschland. Deswegen musste ich sie quasi nehmen. Denn das ist ja quasi genau die Zielgruppe meines Podcasts. Das ist auch der Grund, warum ich keine Zielgruppe habe. Und es geht also um John Horgan. John Horgan ist ein Mann, über den ich nicht allzu viel sagen kann, außer dass er 2017 bis 2022 Premierminister in British Columbia war. Also, das ist ganz ähnlich wie in Deutschland eben, dass man hier Bundesländer hat quasi. Sprich, die Provinzen haben alle ihre MinisterpräsidentInnen und ja, das ist dann so. Herr Horgan ist ein Mitglied der NDP, das ist die New Democratic Party oder die Nouveau Parti Démocratique. Es ist so die sozialdemokratisch-mittellinke Partei Kanadas, könnte man sagen. Und es ist halt auch quasi eine Schwesterpartei der SPD. Was das jetzt für die politische Ausrichtung heißt, muss man sich überlegen. Also es ist halt eine sehr zentristische Partei, könnte man sagen, mit so leichten rötlichen Tendenzen. Die Farbe spricht übrigens auch dafür, die Farbe ist nämlich orange. Diese Partei ist in der Opposition meines Wissens aktuell, aber in British Columbia halt relativ stark. Da stellt sie nämlich die Regierung, genauso in Manitoba. Und ja, genau, so ist das. Und für diese ja, sozialdemokratische Partei war der gute Mann eben bis 2022 Premierminister, hat bis 2023 in der Versammlung, also dem Parlament von British Columbia gesessen, für Langford Juan de Fuca. Das ist offenbar ein Distriktsname. Warum der Englisch-Spanisch ist, weiß ich nicht, aber das ist so. Das werde ich auch nochmal recherchieren. Und ja, wird dann jetzt in Berlin sitzen. Bald. Genau. Mehr Inhalt hat diese Nachrichtenmeldung tatsächlich auch gar nicht. Ich habe auch quasi noch mehr erzählt, als im Artikel drin stand, aber zumindest hat es ein wenig direkte Relevanz für Deutschland. Das heißt, wenn ihr Dinge über diesen Botschafter erfahrt, dann teilt sie mir doch bitte mit, denn dann bin ich auch klüger. Das war die Schlagzeile der Woche. Ja, ich habe Ende der Woche endlich mal wieder mit meiner US-Anwaltszulassung ein bisschen was machen können, also der kalifornischen Anwaltszulassung, ganz präzise gesagt. Denn wir hatten ein paar Verträge hier rumliegen, also digital rumliegen natürlich. Niemand druckt mehr Dinge aus, das ist ja auch gut so. Obwohl ich jetzt einen Drucker habe, ich habe, manchmal muss man dann doch Dinge ausdrucken. Und ich habe das in San Francisco irgendwie 2 Jahre lang geschafft, immer zum Drucker zu laufen, entweder im Gebäude der UC Law SF oder aber bei irgendwelchen Büroshops. Aber jetzt habe ich gedacht, ach naja, das ist ja irgendwie auch nervig. Das heißt, jetzt habe ich einen Drucker. Unabhängig davon, ich hatte digitale Verträge zu einem Exklusivvertrieb von Produkten, ich sage jetzt nicht welche Produkte, aber von Produkten in den USA zu betreuen. Und das war ganz angenehm, weil da war noch einiges an Arbeit zu tun. Offenbar war der Kollege auf der anderen Seite nicht da gerade oder in Urlaub gerade. Deswegen ist das auch größtenteils an mir hängen geblieben. Und ja, macht ja auch Spaß, ne? Also das kann jetzt natürlich niemand nachvollziehen, der oder die nicht in diesem Bereich tätig ist, aber so inhaltlich rechtlich zu arbeiten, sich in so Sachen vertiefen, kann durchaus auch Spaß machen. Nicht immer, aber es kam durchaus vor, dass das ja eben auch wirklich tatsächlich interessant ist. Und gerade dann, wenn man Sachen nicht routinemäßig macht, ist das eben häufig der Fall. Was leider nicht so erfreulich war, war der nächste Banh-Mi-Laden, den ich ausprobiert habe. Irgendwie habe ich Pech mit den Dingern hier, obwohl ja angeblich das asiatische Essen hier grundsätzlich sehr gut sein soll, also besonders das chinesische, aber auch alles andere. Irgendwie hat das bisher noch nicht geklappt. Also wir sind alle sehr trocken, die hiesigen Banh-Mis. Vielleicht ist das aber auch der Stil einfach und damit komme ich nicht zurecht. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls war das so quasi ein arbeitsreicher Freitag auf jeden Fall, kann man sagen, dadurch. Aber dafür recht sonnig. Also ich bin dann später noch in den Stanley Park ein bisschen gegangen. Das Schöne ist ja tatsächlich, dass der Regen, der immer wieder angekündigt wird, nicht so richtig kommt. Also auch heute ist es noch sonnig, obwohl eigentlich es jetzt irgendwie die nächsten 20, 30 Tage regnen soll. Aber das kommt irgendwie nicht. Das ist bisher die ganze Zeit so gewesen. Immer mal wieder ein bisschen Regen, aber dieses Ganze, es regnet jetzt durch, das kündigt sich immer wieder an, ohne sich dann zu realisieren. Naja, jedenfalls Stanley Park, ein bisschen um Downtown rum. Ich finde gerade so Standardrouten, auf denen man irgendwie gut unterwegs sein kann. Und zu meiner Routine habe ich inzwischen auch den Pool hinzugefügt, also so eine halbe Stunde Schwimmen am Tag, zumindest alle 2 Tage, das ist durchaus schon hilfreich. Gerade wenn man ja irgendwie bei den etwas niedrigeren Temperaturen hier nicht so viel rausgeht, ab irgendeinem gewissen Punkt vielleicht. Naja, ansonsten war das jetzt kein so spannender Freitagabend, muss ich sagen. Ich war jetzt nicht irgendwie groß verabredet. Eigentlich war ich schon verabredet, aber das hat dann nicht geklappt. Naja, wie das manchmal so ist. Aber will ich mich auch gar nicht beschweren. Jedenfalls war es ein Freitag. Ein Freitag mit genug zu tun, sage ich mal. Auch wenn ja der Abend da nicht ganz lief wie geplant, aber das kommt halt manchmal vor. Gerade dann, wenn man neu ist in der Stadt und nicht mehrere Optionen hat, sondern manchmal eben nur eine Option und diese Option dann leider nicht aufgeht. Nun ja. Wir kommen zum Rechtsthema der Woche. Und beim Rechtsthema der Woche habe ich gedacht, machen wir mal so ein kleines Revival. Da haben wir nämlich schon mal drüber gesprochen. Also ich verliere ja nicht komplett die Übersicht, sondern manchmal weiß ich ganz genau, dass es bestimmte Themen schon gab. Ich spekuliere dann auch nicht darauf, dass ihr das alle vergessen habt oder also so wie ich quasi, sondern ich gehe dann schon davon aus, dass ihr euch erinnert, so wie ich meistens nicht. In diesem Fall ist es relativ klar, aber dass man, sagen wir mal, da nochmal im Lichte aktueller Ereignisse drüber sprechen kann. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mich zu den Angriffen der Hamas auf Israel und auf Menschen insgesamt nicht weiter äußern werde, als ich das schon getan habe. Einfach deswegen, weil das nicht Sinn der Sache hier ist. Ich habe meine Meinung, glaube ich, dazu relativ klar gemacht bereits. Ich sehe relativ wenig Sinn darin, mich da nochmal zu wiederholen. Es ist für mich vollkommen klar, dass jüdisches Leben geschützt gehört, dass die Existenz Israels zu diesem Schutz integral dazugehört. Und jetzt habe ich mich doch wiederholt, aber gut. Jedenfalls hat dieser Angriff, haben diese terroristischen Attacken, hat von mir aus dieser kriegerische Akt, wie auch immer man es sehen will, natürlich auch an US-Hochschulen gewisse Reaktionen zur Folge gehabt. Also ich tue mich schon wieder schwer mit dem Begriff Reaktionen an der Stelle, denn es ist jetzt nicht so, dass das in irgendeiner Form angemessen wäre oder dass es irgendwie erklärbar wäre, dadurch, dass das israelische Militär jetzt sich, naja, also das Land verteidigt letztlich gegen diese Attacken. Es ist keine bloße Reaktion, es ist auch eine Aktion dabei und es hat teilweise auch natürlich antisemitische Züge, das kann man nicht anders sagen. Es gab jedenfalls diverse, ja, Morddrohungen auf jüdische Fakultätsmitglieder an Universitäten, wie zum Beispiel der Cornell University an der Ostküste. An der UC Berkeley gab es tatsächlich auch pro-israelische Demonstrationen, Unterstützung, Solidaritätsbekundungen, aber eben auch, ja, explizit anti-jüdische, man kann es nicht anders sagen, Bekundungen. Also Erwin Kamerinsky, der Dekan der Berkeley Law School, hat sich beispielsweise auch sehr schockiert geäußert darüber in einem Artikel für die Los Angeles Times. Erwin Chemerinsky, nicht Kamerinsky. Chemerinsky ist einer der bekanntesten Verfassungsrechtler des Landes und ins Verfassungsrecht soll es auch gehen, was ich nochmal untersuchen wollte. Und zwar soll es nochmal gehen um das First Amendment. Das First Amendment ist ja der Zusatzartikel der Verfassung, der erlaubt zu sagen, was man denkt. Also die Meinungsfreiheit quasi. Die Meinungsfreiheit, die mehr oder weniger uneingeschränkt bestehen soll in den Vereinigten Staaten. Das gilt in bestimmten Umgebungen allerdings nur eingeschränkt. Einerseits muss man immer wieder feststellen, in Deutschland ist es ja so, das Grundgesetz hat eine sogenannte mittelbare Drittwirkung. Das heißt, das Grundgesetz bindet auch Private. Das ist bei der US-Verfassung nicht in diesem Sinne der Fall. Also private BürgerInnen, private Institutionen sind nicht durch die Verfassung gebunden. Auch nicht wirklich mittelbar. Sondern im Grunde ist es erstmal so, private Institutionen können eigentlich machen, was sie wollen. Gibt ein paar Spezialitäten, aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Und die meisten oder viele der Universitäten in den USA sind natürlich private Institutionen. Das heißt, da kann man relativ viel tun, was irgendwie die Einschränkungen dieser, ja, Äußerungen angeht. Was nun allerdings die staatlichen Universitäten angeht, sieht das ein bisschen anders aus. Und beispielsweise die UC Berkeley ist ja Teil des University of California Systems und damit eine öffentliche Universität. Und damit eben auch direkt der Verfassung unterworfen und dem First Amendment. Das heißt, man kann die Redefreiheit nur sehr, 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 sehr bedingt einschränken. Das gilt insbesondere für Lernumgebungen. Also innerhalb von Lernumgebungen kann man die Redefreiheit etwas stärker einschränken, denn da ist der Standard oder der allgemeine Standard ist, dass es nicht in irgendeiner Form disruptiv sein darf für den Lehrbetrieb. Also der Betrieb der Universität als Lehranstalt und Lernanstalt darf nicht gestört werden durch die entsprechende Meinungsäußerung. Das ist die Linie aus Tinker, es ist ein Supreme Court Fall von 1969. Also das ist quasi so der Landmark Case, sagt man ja. Und in dem Bereich Schule insbesondere und Meinungsäußerung. Und da ist eben dieser Standard 1969 geprägt worden auf Basis einer symbolischen Meinungsäußerung, nämlich eines Protestes gegen den Vietnamkrieg mit schwarzen Armbinden. Das hatte ich schon mal erzählt. Also über Tinker habe ich schon mal gesprochen. Und letztlich ist das auch der Standard, der im Wesentlichen anwendbar sein dürfte auf öffentliche Universitäten, wenn auch wahrscheinlich ein bisschen abgeschwächt. Denn man muss natürlich immer sagen, dass Universitäten einfach ein anderes Lernumfeld sind. Was nicht geschützt ist, sind sexuell konnotierte Äußerungen, also vulgäre Äußerungen oder obszöne Äußerungen sind nicht geschützt. Das ist grundsätzlich so und auch im Schulkontext. Und dann gibt es noch Hazelwood gegen Kuhlmeier. Das ist auch ein etwas neuerer Fall. Der ist von aus den 70ern, glaube ich. Man muss ich tatsächlich nachschauen, ne? 1988. Und da ist dann eben noch der Standard aufgekommen, dass die Äußerung nicht entgegen der Mission der Bildungseinrichtung sein darf. Also es darf nicht quasi die Funktion der Schule als solche widerlegen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also es sind alles relativ komplizierte Standards. Aber im Prinzip sagt dieser letzte Standard, dass man als öffentliche Schule nicht tolerieren muss, wenn etwas gegen den eigenen Bildungsauftrag geht. Also wenn jemand beispielsweise sagt, wohlgemerkt nach wie vor an einer öffentlichen Schule, dass die Erde eine Scheibe ist, dann wäre das wahrscheinlich nichts, was die Schule tolerieren müsste an dieser Stelle. Das ist Hazelwood. Genau, und im Bereich dieser Standards bewegen wir uns. Man sieht also, solange Dinge außerhalb von Lehrveranstaltungen stattfinden und solange Dinge nicht eben ganz deutlich sich gegen die Realität wenden oder in irgendeiner Form tatsächlich als obszön zu verstehen wären, gibt es eine relativ große Äußerungsfreiheit. Das ist anderes als in Deutschland. Das heißt, diese Kundgebung, diese Demonstrationen zu untersagen, das wird wahrscheinlich an den öffentlichen Hochschulen nicht ganz einfach werden. Und es wird wahrscheinlich auch nicht das Mittel sein. Also das ist für die USA relativ typisch. Man muss andererseits allerdings auch sagen, dass Demonstrationen in den USA meistens nicht wahnsinnig nachhaltig sind. Also das ist ein bisschen generalisiert, aber oft ist es so, dass es ein, zwei Mal zu größeren Sachen kommt und danach es aber auch vorbei ist. Es gibt Ausnahmen, aber gerade bei außenpolitischen Themenkomplexen ist es doch sehr häufig so, muss man sagen. Also, naja. Man kann davon ausgehen, dass das wieder an Drive verlieren wird und das ist ja offen gesagt auch gut so, wenn man sich anschaut, was da so alles vorgefallen ist. Was natürlich anders zu beurteilen ist, sind beispielsweise Morddrohungen. Also da sind wir nicht im Bereich des First Amendment. Das ist natürlich nicht zu tolerieren. Aber gut, ich meine, das Problem ist bei solchen Drohungen in der Regel, dass sie oft anonym ausgesprochen werden. Wenn man nicht gerade im Kapitol oder am 6. Januar ist, dann sind das ja meistens irgendwelche Briefe, die anonym geschickt werden. Und da kann man aus rein praktischen Gründen dann eher wenig machen. Also generell kann man sagen, das US-Recht bietet hier relativ wenig Schutz. Das ist auch so gewollt. Aber es ist manchmal natürlich eine etwas unpraktische Situation. Als Addendum hierzu übrigens, es ist ja nun so, dass die nordamerikanische Linke sich vor allem, naja, im Kampf gegen Antirassismus zusammengefunden hat in vielen Dingen. Und Antisemitismus irgendwie nie so das große Thema der nordamerikanischen Linken generell war. Das gibt es schon, aber nicht so sehr. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, schon ein bisschen ausführlicher erörtert. Und das habe ich neulich auch hier wieder gesehen. Also hier gab es eine große Demo für ein Palästina vom Fluss bis zum Meer, sprich gegen das Existenzrecht Israels, denn das ist ein Code dafür letztlich. Wenn Palästina vom Fluss bis zum Meer reicht, gibt es keinen Platz, an dem Israel sein kann. Aber nun ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen, dass das hier eben auch stattgefunden hat und dass das ein sehr typisches Abbild der nordamerikanischen Linken ist, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt wirklich eine linke Demo war, denn es gibt hier auch eine sehr große muslimische Community und ich kann mir auch vorstellen, dass das eher aus der Ecke kommt. Ist natürlich nicht, schließt sich natürlich nicht gegenseitig aus, gar keine Frage, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob es jetzt eine muslimische Demo ist oder eine linke Demo explizit. Ich tippe eher auf Ersteres an der Stelle. Ja, das ist so gerade der Meinungsstand hier und das ist auch so ein bisschen das Rechtsthema der Woche und wir schauen mal, wie das sich weiterentwickeln wird. Am Samstag gab es dann ein St. Pauli-Spiel und zwar ein relativ nervenaufreibendes gegen den Karlsruher SC. Das habe ich nachträglich angeschaut, denn es war um 4 Uhr noch was morgens, genau 4 Uhr morgens sogar. Wobei der entscheidende Treffer gefallen ist, als ich fast schon wach war, könnte man sagen. Nämlich in der, na, 93. Minute, jedenfalls in der Nachspielzeit, hat St. Pauli mit einem wunderschönen Tor, direkt Abnahme nach dem Eckball von der 16er Kante, herrliches Ding, das entscheidende 2:1 gemacht, ist damit weiterhin Tabellenführer. Diese Situation finde ich natürlich sehr befriedigend. Das kann von mir aus gerne so weitergehen. Anders als andere sportliche Situationen, zu denen wir aber gleich noch kommen werden, denn das ist nicht der Samstag, sondern der Sonntag. Ansonsten, ja, eher ruhiger Samstag. Leider das gleiche Phänomen wie am Freitag. Ich war aus sehr ähnlichen Gründen schon wieder nicht erfolgreich mit der eigentlich geplanten Verabredung. Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen durch die letzte Woche. Ist ein bisschen anstrengend, aber gut, das passiert halt, wie gesagt, manchmal. Dafür hatte ich ein sehr nettes Telefongespräch nach Deutschland und auch sonst, ja, einen ganz netten Samstag. Ich habe dann tatsächlich doch noch jemanden gefunden, der ein Bier trinken gehen wollte, haben wir dann getan. Insofern bin ich nicht ganz alleine das ganze Wochenende umgesetzt. Ich bin nicht dauernd versetzt worden, nicht immer. Das ist ja immerhin schon mal ein Gewinn und ja, auch ganz schön, ne? Aber ansonsten gibt es nicht wahnsinnig viel zu erzählen über den Samstag. Das Bier war ganz gut. Die Biere hier sind ja ohnehin alle ganz gut, muss man sagen. Also Vancouver wird seinem Ruf als Craft-Bier-Stadt durchaus gerecht. Das Lebensmittel der Woche. Ja, worüber spreche ich denn? Ich habe mir natürlich keine Gedanken gemacht mal wieder. Ich habe mal wieder kein Konzept. Aber es gibt selbstverständlich ein großes Thema, was in Kanada noch relevant ist. Das ist quasi der magische Dreiklang der kanadischen Gerichte. Neben Pizza Hawaii und Poutine haben wir natürlich noch den Ahornsirup. Ahornsirup ist, ja, das wahrscheinlich das womit man Kanada als erstes verbindet, ne? Also das Ahornblatt ist ja auch auf der Flagge. Und dementsprechend, ja, ist es natürlich wirklich das Nationalgericht. Das kann man nicht anders sagen. Ahornsirup hat eine lange Geschichte in Kanada, geht auch schon auf die First Nations zurück, also auf die Native Americans, also Native Canadians natürlich in dem Fall. Es ist ziemlich extrem, was so die Verteilung der weltweiten Ahornsirup-Produktion angeht, denn ungefähr 80% davon entfallen tatsächlich auf Kanada. Und davon wiederum entfällt der allergrößte Teil, 70% der weltweiten Produktion, auf Quebec. Also British Columbia ist da jetzt wieder nicht so das Thema. Was genau British Columbia herstellt, das werden wir noch diskutieren. Es gibt ein paar Sachen, aber keinen Ahornsirup, also sehr wenig Ahornsirup. Aber 90% des Ahornsirups aus Kanada, also 70% des weltweiten Ahornsirup und 90% innerhalb Kanadas quasi, also von den 80%, die Kanada herstellt, sind 90% aus Quebec. Ne? So ist es korrekt. Und also 70% weltweit sind aus Quebec, 80% weltweit sind aus Kanada und von diesen 80% sind die 70% 90%. Damit das alles klar ist jetzt, hoffentlich. Mathematik kann so einfach sein. Exportierter Ahornsirup sogar aus 95% übrigens, zu 95% aus Quebec. Also das ist alles der Wahnsinn, was die da machen. Die haben so viel Ahorn, die haben so viel Sirup, da ist im Prinzip für gar nichts anderes mehr Platz in Quebec, außer für Poutine und die französische Sprache. Jedenfalls, das ist ein relativ großer Industriezweig, deswegen natürlich. Also es geht immerhin um irgendwie 15.000 Arbeitsplätze in Quebec, die für diese 30 Millionen Liter Ahornsirup im Jahr verantwortlich sind. Und Ahornsirup findet sich natürlich im Prinzip überall. Also es gibt Liköre, sogar ganz schmackhafte Liköre übrigens. Es ist natürlich eine Beilage. Es gibt hier im Costco die schöne 5-Liter-Flasche, die handliche, die übrigens erstaunlich billig ist. Und allgemein ist es einfach eine wichtige Angelegenheit. Ich habe meinen Konsum bisher noch eher limitiert, einfach weil ich nicht so gerne süß frühstücke. Also es ist ja vor allem, ich finde es vor allem ein Frühstücksding und ich frühstücke nicht so gerne süß. Deswegen ist auch ein Sirup eher nicht so mein Ding, aber die kulturelle Bedeutung ist natürlich ganz erheblich. Woher das kommt, ist übrigens nicht so richtig klar. Also es hat natürlich diese kulturelle Verankerung, das Klima ist sehr günstig dafür. Aber wieso das so extrem ist, die Verteilung auf Kanada, das weiß man nicht ganz. Also da gibt es verschiedene Theorien zu natürlich. Aber ja, es ist halt so. Es hat sich so entwickelt und dementsprechend ist Kanada einfach jetzt der Ort dafür. Der Rest kommt größtenteils aus den Vereinigten Staaten, vor allem Vermont, was ja auch nicht weit von Kanada weg ist. Also ja, wahrscheinlich ist die Geografie da ein wesentlicher Faktor. Aber unter Umständen hat auch niemand so richtig Lust, sich zum weltweiten Ahornsirup-Großproduzenten aufzuschwingen, denn dann müsste man ja auch die eigene Flagge umstellen, um quasi den Erwartungen gerecht zu werden. Also, Das Lebensmittel der Woche, der Ahornsirup. Das Lebensmittel der Woche. Ja, worüber spreche ich denn? Ich habe mir natürlich keine Gedanken gemacht mal wieder. Ich habe mal wieder kein Konzept. Aber es gibt selbstverständlich ein großes Thema, was in Kanada noch relevant ist. Das ist quasi der magische Dreiklang der kanadischen Gerichte. Neben Pizza Hawaii und Poutine haben wir natürlich noch den Ahornsirup. Ahornsirup ist ja das wahrscheinlich das womit man Kanada als erstes verbindet, ne? Also das Ahornblatt ist ja auch auf der Flagge und dementsprechend ja, es ist natürlich wirklich das Nationalgericht. Das kann man nicht anders sagen. Ahornsirup hat eine lange Geschichte in Kanada, geht auch schon auf die First Nations zurück, also auf die Native Americans, also Native Canadians natürlich in dem Fall. Es ist ziemlich extrem, was so die Verteilung der weltweiten Ahornsirupproduktion angeht, denn ungefähr 80% davon entfallen tatsächlich auf Kanada. Und davon wiederum entfällt der allergrößte Teil, 70% der weltweiten Produktion, auf Quebec. Also British Columbia ist da jetzt wieder nicht so das Thema. Was genau British Columbia herstellt, das werden wir noch diskutieren. Es gibt ein paar Sachen, aber keinen Ahornsirup, also sehr wenig Ahornsirup. Aber ja, 90% des Ahornsirups aus Kanada, also 70% des weltweiten Ahornsirups und 90% innerhalb Kanadas quasi, also von den 80%, die Kanada herstellt, sind 90% aus Quebec. Ne? So ist es korrekt. Und von den, ja, genau, und von den, also 70% weltweit sind aus Quebec, 80% weltweit sind aus Kanada und von diesen 80% sind die 70% 90%. Damit das alles klar ist jetzt, hoffentlich. Mathematik kann so einfach sein. Exportierter Ahornsirup sogar aus 95% übrigens, zu 95% aus Quebec. Also das ist alles der Wahnsinn, was die da machen. Die haben so viel Ahorn, die haben so viel Sirup, da ist im Prinzip für gar nichts anderes mehr Platz in Quebec, außer für Poutine und die französische Sprache. Jedenfalls, das ist ein relativ großer Industriezweig, deswegen natürlich. Also es geht immerhin um irgendwie, naja, 15.000 Arbeitsplätze in Quebec, die für diese 30 Millionen Liter Ahornsirup im Jahr verantwortlich sind. Und Ahornsirup findet sich natürlich im Prinzip überall. Also es gibt Liköre, sogar ganz schmackhafte Liköre übrigens. Es ist natürlich eine Beilage. Es gibt hier im Costco die schöne 5-Liter-Flasche, die handliche, die übrigens erstaunlich billig ist. Und allgemein ist es einfach eine wichtige Angelegenheit. Ich habe meinen Konsum bisher noch eher limitiert, einfach weil ich nicht so gerne süß frühstücke. Also es ist ja vor allem, ich finde es vor allem Frühstücksding und ich frühstücke nicht so gerne süß. Deswegen ist auch ein Sirup eher nicht so mein Ding, aber die kulturelle Bedeutung ist natürlich ganz erheblich. Woher das kommt, ist übrigens nicht so richtig klar. Also es hat natürlich diese kulturelle Verankerung, das Klima ist sehr günstig dafür. Aber wieso das so extrem ist, die Verteilung auf Kanada, das weiß man nicht ganz. Also da gibt es verschiedene Theorien zu natürlich. Aber ja, es ist halt so. Es hat sich so entwickelt und dementsprechend ist Kanada einfach jetzt der Ort dafür. Der Rest kommt größtenteils aus den Vereinigten Staaten, vor allem Vermont, was ja auch nicht weit von Kanada weg ist. Also ja, wahrscheinlich ist die Geografie da ein wesentlicher Faktor. Aber unter Umständen hat auch niemand so richtig Lust, sich zum weltweiten Ahornsirup-Großproduzenten aufzuschwingen, denn dann müsste man ja auch die eigene Flagge umstellen, um quasi den Erwartungen gerecht zu werden. Also, das Lebensmittel der Woche, der Ahornsirup. Genau, Sonntag stand dann ein wenig im Zeichen der weniger erfreulichen sportlichen Entwicklung, die San Francisco 49ers nämlich. Die sind gerade nicht so gut in Form, haben das dritte Mal in Folge verloren gegen die Cincinnati Bengals. War wieder eine eher unschön anzusehende Niederlage. Es gibt jetzt auch nicht viele schön anzusehende Niederlagen, aber es gibt okaye und wirklich sehr unschöne und das zählte eher zu den sehr unschönen. Es ist jetzt Bye Week, also sie haben jetzt eine Woche frei. Das ist aber auch nötig, denn gerade die Defense muss sich da schon deutlich neu aufstellen. Es gab auch schon einen Trade, also es scheint was zu passieren in der Richtung, sage ich mal, dass man sich über die Defensive Gedanken macht, aber ja, also Chase Young ist von den Washington Commanders gekommen. Chase Young ist ein relativ verletzungsanfälliger, aber eben hoch eingeschätzter Defensivspieler. War billig, also für Verhältnisse der NFL. Und ist ja hoffentlich die entscheidende Verstärkung, der entscheidende Schlüssel. Denn wenn man in den Super Bowl will und den Super Bowl auch gewinnen will, dann wäre dieses Jahr wahrscheinlich ein sehr gut geeignetes dafür. Nun ja, das Spiel habe ich gemeinsam mit einem Freund aus Deutschland geschaut. Das war sehr schön, also virtuell zusammengeschaltet. Und ja, das war dann im Wesentlichen auch der Sonntag. Diese Footballspiele dauern ja auch immer 3 Stunden plus. Und wir haben danach noch ein bisschen gequatscht und das hat dann den Rest des Tages quasi in Beschlag genommen. War schön, muss manchmal auch sein. Und ja, das war ein okayes Wochenende. Jetzt nicht spektakulär, hört man ja, aber dafür wird dann das kommende wahrscheinlich, was so die Ereignisse angeht, bemerkenswerter sein. Dazu erzähle ich vielleicht im Outro was, vielleicht aber auch nicht, mal gucken. Ja, ich glaube, ich spreche heute relativ langsam, deswegen sind wir auch schon über 30 Minuten. Ich beeile mich. Es gibt noch einen Ort der Woche, das ist Kitsilano. Das ist erneut eine Nachbarschaft in Vancouver und wir verlassen jetzt Downtown, nämlich nach Süden, wo Kitsilano liegt und ja, vor allem bekannt ist für einen relativ langen Strand, also für einen hiesige Verhältnisse relativ langen Strand, Kitsilano Beach. Der ja ganz ansehnlich ist. Also schöne Ecke, jetzt im Herbst vielleicht nicht mehr so sehr, es sei denn, man mag nassen Sand. Aber an sich sehr idyllisch und ich freue mich schon aufs Frühjahr. Das wird dann, glaube ich, sehr, sehr netter. Ansonsten ist Kitsilano eine beliebte Wohngegend, aber halt vor allem eine Wohngegend. Also das ist so ein bisschen der Sunset von Vancouver, könnte man sagen. Also familienfreundlich, viele Ein- und Zweifamilienhäuser. Sehr ruhig, sehr wenige Bars und jetzt auch nicht so viele Läden und andere Geschichten. Also es ist schon vorteilhaft, wenn man da ein Auto hat, denn es ist auch ein bisschen abgelegen vom, also Busse gibt's, aber sonst ist der Nahverkehr, der Skytrain fährt da zum Beispiel halt nicht so hin. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber es ist nett, da durchzulaufen, es ist sehr familiär, ruhig, angenehm. Ja, schöne Ecke. Also wenn man mal aus Downtown raus will, ist das wahrscheinlich so einer der ersten Spots, die man ansteuern würde. So wahnsinnig viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen, aber ja, ich dachte, wir bewegen uns mal im Kontext dieser Kategorie noch nicht in den Osten der Stadt, da müssen wir irgendwann auch noch hin, sondern erstmal in den ja, südlicheren Teil, in die südlicheren Gefilde. Und ja, wenn man Downtown über eine der beiden Brücken verlässt, die in diese Richtung führen, dann landet man unweigerlich in Kitsilano und wird wahrscheinlich eine gute Zeit haben. Das war schon der Ort der Woche. Dann müssen wir noch den Rest dieser Woche abfrühstücken. Ohne jeglichen Ahornsirup. Was war noch so los? Ich meine Kreditkarte habe ich noch nicht bekommen, aber zumindest ist sie schon mal bewilligt worden, was ich sehr gut finde. Also der Führerschein hat sich bezahlt gemacht, kann man sagen, den ich ja seit neuestem habe. Dann hatte ich am Montag noch ein Zoom-Meeting mit einer LLM-Studentin an der UCLASF, die so ein bisschen gefragt hat, wie das denn mit dem Transfer ins JD-Studienprogramm ist. Ja, da konnte ich ein bisschen mit Rat und Tat beiseite stehen. Zur Seite stehen heißt es, glaube ich. Beiseite stehen auch. Und ja, genau, mein Kurs ist bewilligt worden vom zuständigen Komitee der Fakultät. Die gesamte Fakultät muss noch zustimmen, aber das Komitee hat zugestimmt. Und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es damit jetzt auch offiziell, dass ich dann nächstes Frühjahr unterrichten werde. Also zumindest asynchron, ne? Dass meine Kurse dann gezeigt werden. Ja, ansonsten hatten wir einen Test der Brandschutzvorrichtungen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig interessant, aber es war wahnsinnig erschreckend, denn ich hatte es vergessen. Es gab ein Pokalspiel des FC St. Pauli, einen Pokalsieg des FC St. Pauli quasi gegen Schalke 04 am Dienstagmorgen. Das für mich am Dienstagmorgen. Das war sehr hübsch. Und ja, so geht es dahin. Jetzt sind wir auch schon am Donnerstag und die Woche nimmt jetzt so langsam wieder etwas mehr Fahrt auf. Wie gesagt, gestern war Feiertag. Morgen spielt schon wieder St. Pauli und Samstag, Sonntag habe ich dann nochmal jeweils eine Sportveranstaltung. Da werde ich dann nächste Woche aber mehr zu erzählen, denn auch dann werde ich ja wieder Zeit füllen müssen. Aber ja, das ist so bisher die Woche. Ich war gerade im Pool, ich war gerade einkaufen, werde wahrscheinlich morgen eine große Runde Burritos produzieren, denn die lassen sich ja immer hervorragend einfrieren. Vielleicht habe ich auch noch Gesellschaft dabei, aber mal gucken. Und ja, das ist dann so die Woche gewesen. Ich hoffe, dass ich diesmal daran denken werde, dass ich das Outro als separates Segment aufnehme und jetzt nicht direkt daran übergehe. Das heißt, ich hoffe, mir fällt noch was ein. Ja, aber so viel muss mir auch gar nicht einfallen, denn ich will mich ja nur bedanken, wie üblich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr nicht sofort wieder ausgeschaltet habt, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr verfolgt, was ich so tue, auch wenn es mal nicht so viel ist und mal mehr ist. War wieder eine Woche, das kann man nicht anders sagen. Und nächste Woche wird auch wieder eine Woche sein. Und ich glaube, da ist dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr los. Also ich merke schon, der Herbst hier, der ist etwas ruhiger als der Herbst in San Francisco. Einfach auch temperaturbedingt. Ne? Man kann nicht so ganz so viel rausgehen, man kann nicht ganz so viel unternehmen. Ich kenne natürlich auch noch weniger Leute, das ist natürlich auch ein Faktor. Und ich habe halt keine Uni. Ne? Das war im ersten Jahr in San Francisco ja so das Bestimmende. Die Uni ist halt interessanter, also es ist interessanter von der Uni zu erzählen, einer US-Uni wohlgemerkt, als vom Arbeitsalltag in einer deutschen Anwaltskanzlei, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber ja, es wird langsamer, aber es wird nicht einschlafen. Das heißt, wir sind auch nächste Woche wieder hier, oder ich bin auch nächste Woche vor allem wieder hier am Start und ich bin mir sicher, dann hören wir voneinander.